spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin auf AFK Max. Aus der Luise, The Kite Factory.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Free Spirit Jugendradio direkt auf AFK Max. Ich bin der Pascal.
Und ich bin der Sebastian. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund, wir sind in einem besonderen Ort und zwar auf der Leipziger Buchmesse.
Wir haben schon zahlreiche Interviews geführt.
Genau das erwartet euch in dieser Sendung bei Free Spirit Jugendradio auf AFK Max.
Ein Rundgang zur Buchmesse in Leipzig. Viel Spaß beim Zuhören.
Free Spirit auf AFK Max unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig.
Ja, hallo, ich bin der Sascha Menge von der Treschothek und wir produzieren Hörspiele.
Man sieht ja auf dem Cover die Stadtsilhouette von Düsseldorf. Wie kam es denn dazu?
Ja, genau, das ist richtig. Und das hier ist ja auch das Einzige, was an diesem Stand eigentlich nur aus Dummies besteht, denn das ist die anstehende Folge, unsere Folge 3, die jetzt Ende Mai dann erscheinen wird. Und da machen wir jetzt hier auch ein bisschen Werbung dafür. Und es ist schon richtig, findet in der Düsseldorfer Innenstadt statt. Man sieht es ja auf dem Cover, der Turm erfällt dem Monster zum Opfer. Das ist das Kaufhofgebäude und irgendwo wird auch der Apple Store dran glauben. Also da ist für jeden was dabei. Ja.
Woher kommt denn so die Vorliebe für Trash bei euch?
Wie man das aufgrund unseres Alters ableiten kann, wir gehören zu der Generation Hörspielkassette. Also wir sind die Kinder, Kassettenkinder. Und die 80er-Jahre-Hörspiele, die haben uns nun ja auch sehr geprägt. Vom Hören, von der Art und Weise zu hören. Und uns gefällt natürlich sehr die Gesetzmäßigkeit des 80er-Jahre-Hörspiels mit den Geräuschen, die Sprecher und die Art und Weise, wie eine Handlung vermittelt wird. Und das haben wir mal so aufs Korn genommen. Wir haben es ein bisschen überspitzt, haben es gespickt mit tausenden Filmzitaten und sind dann dazu übergegangen, da eigene neue Stücke draus zu machen. Ganz im Geiste dieser Zeit, natürlich ein bisschen angepasst, weil wir sind jetzt keine 12, 13 mehr. Ja, es geht sicherlich ein bisschen blutiger zu als in jeder handelsüblichen Drei-Fragezeichen-Geschichte oder auch ist ein bisschen mehr auch in Anlehnung an diese Gruselgeschichten der Neon-Serie zum Beispiel, diese H.G. Francis-Geschichten zum Beispiel. Und die versuchen wir natürlich nicht glaubwürdig eins zu eins nachzuerzählen, sondern wir nehmen gerade den komödiantischen Anteil darin aufs Korn und machen daraus eher eine Comedy.
Am einen sieht man schon die Altstadt von Düsseldorf oder allgemein die Stadt von Düsseldorf. Mhm. Und oben drüber die blutige Zeche im Bottrop. Ist für euch ein Lokalbezug wichtig?
Ja, also als wir beschlossen haben, ein Hörspiel zu machen, erstmalig, da haben wir uns natürlich eine Art Lastenheft gemacht. Was soll da Bestandteil sein? So eine Art Regelwerk festzulegen, weil Leute lieben Serien. Und mit denen müssen die erst warm werden. Und da müssen Dinge wiederkehrend sein. Eine Sache, auf die man sich verlassen kann. Genauso wie bei den drei Fragezeichen, in deren Büro immer dieser Papagei krächzt. Und auf dem Schrottplatz die Flex jault dabei, ist das, was so ein Hörspiel wirklich gemütlich macht. Und sowas haben wir von Anfang an versucht auch umzusetzen, in jeder Folge ein Lokalkolorit einzubringen. Also im ersten Teil, das in Bottrop spielt, das ist die Welt der Zechen, das war die Welt der Zechen, jetzt sind es eher Kulturfabriken dabei, da spielt der Tetraider eine wichtige Rolle, das ist so eine Aussichtsplattform auf einer Abhalde. Und wir versuchen da natürlich auch wirklich Bezug auf die Region zu nehmen, sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Wo befinden wir uns, von wo nach wo fahren wir? Das zweite Teil findet in Cuxhaven statt. Auch da wieder Damm, Klinik, was auch immer, das gibt es auch wirklich da. Ja, und im dritten Teil ist es halt jetzt die Kö. Das sind die Kasematten am Düsseldorfer Rheinufer und hoffen, dass gerade die vor Ort sind, sich da auch ein bisschen wiederfinden und sagen, ah geil, Monster, das ist nicht nur irgendwo Amerika, Texas, was auch immer, es geschieht mitten unter uns.
Zu wie viel Zeit ihr eigentlich beim Aufnehmen?
Von den Machern her sind wir eigentlich nur zu zweit. Denn man muss sehen, unsere Hörspiele sind ja teilbiografisch. Diese beiden Idioten, die auf den Cover abgebildet sind, das sind wir ja selber. Ich fahre da zum Beispiel diesen Wagen auf dem Cover des ersten Teils. Und neben mir, das ist der Thorsten, mein lieber Kollege Thorsten, der heute nicht bei uns ist. Und wir beide, wir denken uns die Geschichten aus und führen auch die Sprecherregie, schreiben die Dialoge. Unterstützt von der Dauerpraktikantin Katja, die es auch in Wirklichkeit gibt.
Und seit wann gibt es euch schon als Hörspielverlag?
Eigentlich seit 2,5 Jahren, wobei dieses richtige Einsteigen erst mit dieser Edelgeschichte war, wo wir in den Vertrieb gekommen sind. Und das war im letzten Jahr. Genau.
Habt ihr jetzt vor, im Jahr immer 2 Ausgaben rauszubringen oder auch mehr oder mal weniger?
mindestens zwei im Jahr, tendenziell eher drei. Wobei, da muss man natürlich sich auch an einen gewissen Ablauf der Handlungen erstmal gewöhnen. Das ist ein Lernprozess. Denn wie das auch so ist mit dem Teil, wir versuchen natürlich auch bekannte Sprecher einzubauen. Die müssen engagiert werden, die müssen Zeit finden, die müssen ins Studio finden. Wir müssen viel rumfahren. Für den zweiten Teil sind wir zum Beispiel nach Berlin ins Studio gefahren, weil wir Captain Picard als Sprecher zum Beispiel hatten. Oder weil wir zum Beispiel den Charles Rettinghaus hatten, die Stimme von Robert Downey Jr., und so weiter. Und naja, das ist natürlich ein Lernprozess. Wie schnell kriegt man Termine? Wie lange muss man warten, wenn man einen bestimmten Sprecher haben möchte? Wie schnell kriegt man Dialoge fertig geschrieben? Und dann, na klar, der Schnitt, Pressung. Wie lange vor der Veröffentlichung will der Verlag was haben? Das ist ein riesiger Lernprozess.
Und wie finden wir euch eigentlich im Web?
Im Web findet ihr uns unter trashothek.de, also Trash, ein O und ein Thek, wie die Theke, THEK.de. Und da findet man alle Informationen.
Free Spirit auf AFK Max unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig.
Ich bin hier gerade in der Halle 5 unterwegs und hier sind Kinderbücher und da sind überall Hexen drauf und da sind verkleidete Leute, Schattenwelt. Was macht denn ihr so?
Der Schattenwelt-Report ist ein Zusammenschluss von Independent-Autoren, um sich auf der Messe zu präsentieren. Ein Lifestyle-Magazin aus der paranormalen Welt, in dem Inhalte aus Büchern präsentiert werden, aber wie eine Reportage, wie so Woman-Zeitschrift. Und dann ist der Link zum Autor auf die Amazon-Seite zum Beispiel.
Coole Sache. Kann man euch im Internet finden?
Den Schattenwelt-Report kann man auch auf der Internetseite finden. Entweder Schattenwelt-Report auf Facebook oder schattenwelt-report.de.
Wir sind gerade in der Halle 1 und ja, hier ist ganz viel los, nämlich hier ist Cosplay angesagt und hier gibt es ganz viele Mangas, Animes und ganz viele verkleidete Leute, ganz viel Werbung. Was haben wir hier? Ah, liebe Küsse Körper, das ist so erotisch. Ich meine, so etwas wollte ich doch schon immer mal lesen. Was haben wir hier? Irgendwelche Zeitschriften und wie schon vorhin erwähnt, ganz viele krass verkleidete Leute. Hier gibt's Assassin's Creed T-Shirts und noch irgendetwas von Mangas, was ich nicht kenne. Mario gibt's sogar auch. Ich wusste nicht, dass Mario ein Comic ist. Wusstest du das?
Ja, klar.
Was gibt's noch? Metal Gear Solid. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass es hier ganz viele verkleidete Menschen gibt. Manche cool, manche weniger cool. So, und ich bin jetzt beim Glücksrad und mal schauen, was ich gewinne.
Es ist der Kingdom Hearts Manga und dazu gibt es noch dieses Spiel hier. Herzlichen Glückwunsch.
Oh mein Gott, danke. So, ich habe einen Manga gewonnen und ein Xbox-Spiel und glücklicherweise habe ich auch eine Xbox.
Free Spirit auf AFK Max unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig.
Ich stehe hier gerade beim Spiegelberg Verlag und ich habe den Autor Thilo Sandner vor mir. Was er geschrieben hat, kann er euch gerne selber sagen.
Ja, das ist das Buch, das heißt Dracheneid. Ist mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen. Es gibt auch schon den zweiten Teil vom Dracheneid. Der erste Teil heißt Der Weg der Drachenseele, der zweite heißt Der Prinz des Drachenreiches.
Und um was geht es in den Büchern?
Im Wesentlichen geht es darum, dass ein junger Mann, der ist 14 Jahre alt, dessen Mutter wurde, als er so 4-5 Jahre alt war, von Drachen entführt. Was Drachen mit entführten Menschen machen, konnten sich die Leute damals ganz gut vorstellen. Sein Vater wurde dadurch zu einem Drachenjäger, bekämpft jeden Drachen, den er findet. Da der Sohn nun keine Mutter mehr hat, ist er viel mit seinem Vater unterwegs und muss dieses traurige Handwerk seines Vaters natürlich miterleben. Und eines Tages ist so ein Schlüsselerlebnis, wo der Vater einen besonders schönen silbernen Drachen bekämpft und der Junge aber erkennt, dass dieser Drache nicht böse ist und er fleht seinen Vater an, den Drachen doch leben zu lassen. Das prallt an dem Vater aber wie an Granit ab und so kommt es irgendwie, wie es kommen muss. Der silberne Drache landet sterbend dem Jungen direkt vor den Füßen. Dann tritt der Junge an den Drachen heran mit Tränen in den Augen und berührt den. Der kann gar nicht anders, der muss den Drachen berühren. Da dreht sich der Drache mit seiner letzten Kraft zu dem Jungen um, schaut ihm in die Brust mit seinem riesigen Schädel und erkennt, dass der Junge ein reines Herz hat. und überträgt dem mit seinem allerletzten Atemzug seine Drachenseele. Das weiß der Junge aber nicht. Er sieht nur, dass der Drache stirbt. So, der Junge muss dann mit ansehen, wie sein Vater von der Landbevölkerung als der große Retter, der die Leute vor der Bestie des silbernen Drachen befreit hat, gefeiert wird. Dann gibt es auch noch Drachensteaks vom Grill und dann muss der Junge einfach weg, rennt in die Dunkelheit hinaus und landet in der Nacht irgendwann in einer Höhle, wo er dann übernachtet. Und nicht ohne Zufall wartet dort der goldene Drache Merturil auf ihn, der schon vor über 100 Jahren vom Drachenrat den Auftrag hatte, nach dem heute 14-jährigen Jungen, dem Erwarteten, zu suchen. Die freuen sich irgendwann an, gehen eine ganz besondere Beziehung zueinander ein, erleben Abenteuer mit vielen Elfen, Zwergen, Monstern. Auch der böse Druide Snordas hat erkannt mit seinen Feuerkopfdrachen, dass dieser Junge ein größeres Potenzial hat und versucht auch, seiner habhaft zu werden. Die geraten in Gefangenschaft, in Lebensgefahr mit Folter und Entführung. Aber irgendwie kommen die beiden immer wieder so ein bisschen raus und landen eines Tages im Wald bei den Waldelfen. Und der alte Elfenkönig hat für den goldenen Drachen Merturil die traurige Nachricht, dass sein Sohn gestorben ist. Und sein Sohn war der silberne Drache, den Adalberts Vater damals erschlagen hat. Eigentlich das Ende der Freundschaft. Doch der Elfenkönig erkennt in dem Jungen einen Seelenträger. Und er sagt, wenn ihr heute auseinandergeht, ist die Seele des silbernen Drachen, also von Merturils, von dem goldenen Drachen, der Sohn, nicht mehr zu retten. Bleibt ihr aber zusammen und geht den Weg der Drachenseele, besteht eine Möglichkeit, eventuell die Seele dieses silbernen Drachen zu retten. Aber das geht nur in einer gewissen Zeit. Man muss einen seelenlosen Drachen finden, den es ja eigentlich nicht gibt. Und das größte Problem überhaupt ist, man muss, wenn es dazu kommt, eine geheime Formel aufsagen können, um die Seele zurückzuübertragen. Aber diese ganzen Abenteuer und ob sie ausgehen und wie sie ausgehen, die können die beiden nur gemeinsam gehen. Und das ist der Weg der Drachenseele.
Hört sich ziemlich interessant an. Wie hat sich das Buch bisher verkauft?
Unglaublich gut. Also der erste Teil ist komplett verkauft. Da ist eine zweite Auflage erschienen, die jetzt auch nahezu verkauft ist. Der zweite Band ist im Dezember jetzt 2014, also letztes Jahr vor wenigen Monaten rausgekommen, ist die erste Auflage auch nahezu verkauft. Also das geht wahnsinnig gut. Also das ist immer ein ganz gutes Zeichen, dass es viele Leute gibt, die das Buch gut finden.
An welche Zielgruppe richten sich die Bücher?
Jugendliche und Erwachsene, also jeder, der, sag ich mal, wenigstens 12, 13 Jahre alt ist und gerne Fantasy-Abenteuer liest, Harry Potter liest, Herr der Ringe liest, sowas in dieser Richtung, der kann auch den Dracheneid lesen.
Free Spirit unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig.
Wir sind hier beim Stand vom Spiegelberg Verlag und vor mir steht der
Chris Mandoni.
Und er hat das Werk
Die Sphären-Trilogie, ein Abenteuer, in dem drei Bücher eingebettet sind, drei in sich getrennte Handlungen, die aber dann allesamt Fortsetzungen sind und in eine übergeordnete Handlungsebene eingebettet sind.
Und die Bücher sind jetzt Trilogie erschienen. Wann folgt denn das dritte Buch?
Das dritte Buch umfasst momentan knapp 500 Seiten. Ich schätze mal, dass noch etwa 200 Seiten dazukommen. Und die Handlung, die geht jetzt aber langsam sicher in die Endphase, in die entscheidende Phase. Dann werde ich das Ganze nochmal durchlesen, überarbeiten und schicke das Manuskript dem Lektor. Der wird dann das Ganze anschauen, Vorschläge machen zur Korrektur und mir das zurückschicken und ich muss das dann einarbeiten, was auch so seine Zeit benötigt. Und dann werde ich dann am Schluss das Manuskript nochmals ihm schicken, dass er noch einen Feinschliff machen kann und dann sollte es vielleicht auf die nächste Leipziger Messe reichen. Vielleicht schon Ende Jahr, wer weiß.
Gibt es schon einen Namen für das Buch?
Den Namen gibt es tatsächlich. Es steht eigentlich auch in den anderen Büchern schon drin. Das dritte Buch heißt Der Hüter der Sphären. Was die Sphären sind, erfährt man im ersten Teil noch nicht. Man liest nur kleine Hinweise, Andeutungen. Der Leser wird sich immer fragen, was ist das denn? Und am Schluss der ersten Geschichte werden dann diese offenen Fragen unter den Hauptdarstellern nochmals aufgegriffen, sodass auch der Leser sich nochmal daran erinnern kann. Das sind dann die Schnittstellen zum zweiten Teil. Und dort werden dann diese offenen Fragen behandelt. Und dann erfährt der Leser zum ersten Mal, was das ist, eine Sphäre. Das ist etwas Riesiges, etwas Gewaltiges, wenn wir uns vorstellen, wenn das uns hier begegnen würde, das würde uns aus den Socken hauen. Das ist ein Riesending. Aber woher kommen sie, was sind sie, aus was bestehen sie, das erfährt man im zweiten Teil. Aber wer sie dann geschickt hat und wer sie erzeugt hat, das erfährt man dann erst im dritten Teil. Und dort werden alle Fragen beantwortet und die große Frage, die sich stellt, wenn man die Inhaltsbeschreibung liest, ist die Menschheit nach dem dritten Teil, wenn sie alles erfahren hat, noch dieselbe wie vorher?
Das erste Buch wurde ja jemandem gewidmet. Wer war das dann?
Ja, das erste Buch habe ich Walter Ernsting alias Clark Dalton gewidmet. Er ist der Begründer der Periodenserie. Er war mein bester Freund, er war für mich wie ein Vater. Ich habe meinen richtigen Vater nie kennengelernt. Ich habe Walter 1979 kennengelernt und leider ist er 2005 gestorben. Er hat mich eigentlich inspiriert, schon in den 80er Jahren. Ich sollte mal schreiben, ich hätte gute Ideen. Habe es dann mal versucht, in den 80er Jahren 3 Romane geschrieben, auch mit ihm als Ernest Walton. Und habe diese 3 Romane dann einfach irgendwo verstaut, weil ich hatte kein Geld und keine Zeit, um ein professionelles Lektorat zu machen und zu überarbeiten. Und so sind sie dann irgendwann verschwunden und 2008 habe ich dann eines dieser Manuskripte gefunden und mich entschieden, das Ganze zu überarbeiten. Aber dann ist eine neue Geschichte daraus geworden. Das ist der erste Teil der Sphären-Trilogie. Deshalb, die Figuren gibt es schon lange, die gab es schon in den 80er Jahren. Damals habe ich auch die dritte Figur, den Christopher Vanelli, da habe ich mich gesehen. Aber heute muss ich sagen, der Christopher Vanelli ist immer noch derselbe wie in den 80er Jahren. Ich bin aber älter geworden, habe mich verändert, deshalb distanziere ich mich von dieser Figur und ich sehe in ihm eigentlich den Sohn, den ich im realen Leben nie hatte. Und die zweite Figur ist Eric Daniels, das ist natürlich versteckt der Erich von Däniken. Durch ihn habe ich den Walter Ernsting erst kennengelernt.
Wie bist denn du eigentlich zur Literatur gekommen? Also durch ihn oder?
Also das wird jetzt vielleicht ein bisschen eine lange Antwort. Ursprünglich war der Grund in meiner Kindheit zu finden. Ich war früher ein Extremallergiker, das heißt, ich war auf alle möglichen Sachen allergisch. Alle Blütenpollen, Staub, Milben und so weiter und so weiter. Ich habe Frühling, Sommer, Herbst quasi in geschlossenen Räumen verbracht, während Kinder draußen spielten. Und habe mir da meine eigene Welt aufgebaut, indem ich Abenteuer oder Dschungelabenteuer, Rittergeschichten gelesen habe, Fortsetzungsgeschichten, damit ich möglichst lange immer wieder in diese Welt hinüber wechseln konnte. Ich habe das richtig genossen, dann habe ich meine reale Welt verlassen, ging in diese Fantasiewelt, habe dann gelesen, dann wieder die Fortsetzung. Irgendwann habe ich eigene Kurzgeschichten geschrieben, hatte immer gute Noten bei den Aufsätzen der Schule. Und dann habe ich eben den Walter kennengelernt und der hat gesagt, du schreib doch mal, ich spüre, dass du hast gute Ideen. Mein erster Versuch, 79, der scheiterte kläglich, das habe ich dann weggeschmissen, habe ein paar Jahre gewartet und 86 bis 90 habe ich es dann nochmal probiert mit diesen 3 besagten Romanen, aus dem mit dem ersten dann eben die Sphären-Trilogie begonnen hat. Und so ist das entstanden.
Ist die Idee für das letzte Buch eigentlich schon da, oder?
Ja, also im Moment ist die Geschichte natürlich da, die Notizen sind da, ein Exposé ist da, im Kopf habe ich auch alles. Mittlerweile habe ich meine ersten beiden Teile schon so oft gelesen, dass ich alle wichtigen Fakten im Kopf habe, aber trotzdem ist alles auf Papier bzw. in einer Computerdatei hinterlegt, damit, wenn ich was vergesse, was ich dann nachlesen kann. Aber die Idee, dass das Ganze in eine Trilogie ausarten würde, die war nicht von Anfang an da. Am Anfang habe ich ja dieses Manuskript gefunden, wollte das eigentlich bearbeiten. 200 Seiten sind dann 700 Seiten geworden, eine neue Geschichte. Beim Schreiben dieser neuen Geschichte habe ich dann gespürt, das muss weitergehen. Wenn das fertig ist, hatte ich schon Ideen für eine Fortsetzung. Ich hatte dann auch Ideen, dass es eine übergeordnete Handlungsebene geben würde oder muss. Und dann habe ich dann den ersten Teil entsprechend umbearbeitet, habe Sachen eingebaut, Schnittstellen, die zum zweiten Teil geführt haben, also Schnittstellen zur übergeordneten Handlungsebene. Und dadurch ist dann eben das ganze Konzept entstanden, wo man dann am Schluss sagt, jetzt ist alles aufgelöst und die Frage, wie gesagt, ist die Menschheit noch dieselbe am Schluss, wenn sie alles weiß? Das ist dann die große Frage, die ich hier nicht beantworten möchte.
Und wo findet man dich im Internet?
Vandoni.ch.
Bla 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 bla. Bla 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 bla. Free Spirit, wir sprechen Klartext.
Free Spirit auf AFK Max,
unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig.
Ich bin gerade am Stand des Greenpeace Magazins und der Christian stellt euch jetzt vor, was die so machen.
Genau, also wir sind das Greenpeace Magazin, wir sind der Verlag von Greenpeace, arbeiten aber weitestgehend unabhängig von dem Verein und sind auch finanziell unabhängig und unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen um die Themengebiete Umwelt, Politik und Wirtschaft zu erreichen.
Und was schreibt ihr dann so?
Also wir haben Anfang dieses Jahres beispielsweise eine komplette Ausgabe zum Thema Frieden veröffentlicht. Das heißt, da geht es darum, welche Konflikte gibt es gerade auf der Welt, wie kann man die eventuell auch lösen, wie sieht eine mögliche Ordnung, wie kann Frieden sozusagen letztendlich langfristig auch erhalten werden. Und die aktuellste Ausgabe handelt zum Thema Klima, also zum Klimawandel. Und zum Klimawandel haben wir zwei Autoren zu Wort kommen lassen. Zum einen Bill McKibben und zum anderen Naomi Klein, die in ihren neuesten Publikationen darauf hinweisen, dass es langsam Zeit ist, dass Menschen sich bewegen und letztendlich massenhaft auf die Straße gehen, damit man das Klimaproblem auch jedem wirklich vor Augen führen kann, um dann letztendlich auch was dagegen zu tun.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr unabhängig finanziert wird. Durch was wird ihr dann finanziert?
Das Besondere am Greenpeace-Magazin ist, dass wir komplett auf Anzeigen verzichten. Das heißt, wir haben im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Magazinen in Deutschland keine kleinen, keine großen, keine mittleren Anzeigen, sondern wir finanzieren uns ausschließlich durch unsere treuen Abonnenten. Das geht auch tatsächlich nur, wenn die Abonnenten treu sind. Also ein Hin und Her ist da einfach nicht möglich. Die einzige Anzeige, die wir haben, ist eine sogenannte Keine-Anzeige. Das machen wir seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren haben wir auf dem Rücktitel unseres Magazins eine Anzeige von verschiedensten Unternehmen, die wir auf Wahrheitsgehalt prüfen und zur Not auch korrigieren.
Wie oft erscheint dann so ein Greenpeace-Magazin?
Das Greenpeace-Magazin erscheint alle 2 Monate und ist im gut sortierten Bahnhofshandel erhältlich. Ansonsten kann man das Ganze auch abonnieren. Das Besondere bei einem Abo ist, und das ist auch unsere Spezialität, dass wir, wenn man das Magazin abonniert, nicht bloß eine Prämie für sich selbst bekommen kann, sondern wir haben auch unsere berühmteste Prämie in dem Zusammenhang ist Minenräume in Bosnien. Das heißt, man kann neben zum Beispiel einem Saisonkalender, den man sich selbst in die Küche hängen kann, kann man auch 6 Quadratmeter Minenfeld in Bosnien räumen lassen und damit sozusagen anderen was Gutes tun. Und durch diese Minenräumaktion, die wir schon seit über 15 Jahren haben, haben wir es schon geschafft, über 100.000 Quadratmeter Minenfeld zu räumen. Das sind unter anderem Schulwege gewesen, das sind Waldgebiete, das sind Spielplätze. Und damit tun sozusagen unsere Abonnenten viel, viel mehr als nur unabhängigen Journalismus unterstützen, sondern letztendlich auch zu Frieden und letztendlich auch zur Verhinderung von Verletzungen und Krieg beizutragen.
Unterstützt ihr auch durch die Einnahmen Projekte oder eher weniger? Weil ihr seid ja auch ein Teil von Greenpeace.
Wir unterstützen, die Abo-Prämie ist eines der großen Projekte, die wir unterstützen. Ansonsten haben wir auch noch ein sogenanntes Warenhaus, also ein Online-Shop, in dem wir letztendlich versuchen, fair gehandelte Bioprodukte anzubieten. Das heißt, das ist sozusagen Unterstützung über Umwege. Das heißt, alle, sagen wir jetzt mal Fotografen, alle Designer, alle Produzenten von bestimmten Sachen werden bei uns von Anfang bis Ende fair bezahlt. Ja, also es gibt da sozusagen keine Nische, wo dann Kosten gespart werden, und das ist sozusagen unsere Unterstützung von fairem Handel. Das heißt zum Beispiel bei unserem aktuellen Produkt, einem Saisonkalender, bei dem man sehen kann von Monat zu Monat, welches Obst und welches Gemüse gerade tatsächlich Saison hat oder welches nur aus dem Gewächshaus kommt. Da wird sowohl die Fotografin, da wird sowohl der Druck, da wird alles so fair wie möglich gemacht und alles auch den höchsten Standards angepasst, und das ist sozusagen unser Beitrag. Ansonsten müssen wir einfach gucken, dass wir überhaupt unser Magazin weiterhin werbefrei produzieren können. Von daher gibt es jetzt keine konkreten Projekte, die wir noch unterstützen, aber wir schreiben natürlich in jeder Ausgabe auch eine bestimmte Rubrik, die heißt Geht doch, und da weisen wir dann sozusagen in unserem Magazin immer darauf hin, welche Projekte, welche Länder, welche Menschen auch gute Sachen tun. Also darüber verbreiten wir und unterstützen natürlich auch Projekte.
Wie kann man euch dann im Internet finden?
Im Internet gibt es das Greenpeace-Magazin unter www.greenpeace-magazin.de. Wir haben auch erst kürzlich vor ein paar Wochen eine komplett neue Homepage online gestellt. Das heißt, da kann man stöbern, und auch das ist besonders und funktioniert bei uns auch nur solange wir genug treue Abonnenten haben. Wir haben nämlich seit 1995 veröffentlichen wir jede Ausgabe gratis online. Also sobald eine neue Ausgabe erscheint, wird die alte Ausgabe komplett mit komplettem Inhalt online gestellt. Das heißt, bei uns gibt es keine Paywall oder Ähnliches, wo man dann für Sachen zahlen muss. Das ist zwar idealistisch, ja, könnte man sagen. Wir haben auch viele Gespräche hier auf der Messe geführt, die gar nicht glauben konnten, dass das möglich ist. Aber um nochmals darauf hinzuweisen, solange wir Abonnenten haben, die uns treu sind, ist das Ganze auch möglich. Sollte das irgendwann mal anders sein, muss man vielleicht auch über andere Systeme nachdenken. Aber diese Unabhängigkeit, die wir auch letztendlich bei unseren Mitarbeitern versuchen zu wahren, das heißt, wir haben viele Festangestellte, die für uns regelmäßig schreiben. Wir haben eine kleine Redaktion, und das ist uns halt gerade in der Branche des Journalismus, die ja mehr und mehr schnelllebig funktioniert, wo Leute rein und rausgehen, legen wir größten Wert darauf, möglichst nachhaltig auch zu arbeiten.
Und für euch noch ein kleiner Veranstaltungstipp: am 28.03. spielen Marathonmann im E-Werk zusammen mit Mikrokosmos 23 und Weltraumpower. Los geht's um 20 Uhr im E-Werk. Eine Mischung aus Hardcore und Punk mit deutschen Texten. Und wir hören Die Stadt gehört dem Besten von Marathonmann.
Das war's, Free Spirit unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig.
Den einen oder anderen Beitrag haben wir noch aufgehoben und den werdet ihr dann irgendwann einmal hören. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Leipzig zu fahren. Auch als Nicht-Literaturfreak hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
War mal was anderes, war cool, mal sowas zu sehen. Und vor allem habe ich jetzt noch jede Menge neuen Lesestoff.
Mehr von uns auf der Buchmesse findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Sucht nach Free Spirit Jugendradio.
Ansonsten könnt ihr auch uns im Web unter www.free-spirit.de finden und euch auch die aktuelle Sendung herunterladen.
Das war Free Spirit, das Jugendradio-Magazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15 in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg Stadt.
Verantwortliche Redakteure Chris Beley und Cora Hoffmann.
Free Spirit hört ihr auf AFK Max. Lob und Kritik bitte an team@free-spirit.de, team@free-spirit.de. Online findet ihr uns auch auf www.free-spirit.de.